Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Mundan-Universität Leoben. Ich bin heute hier mit der Sabine Schlögl. Hallo Sabine.
Hallo Stefan.
Sabine, stell dich doch einmal vor und gib uns einen kurzen Einblick bzw. einen Überblick über deine Doktorarbeit.
Ja, also ich bin die Sabine. Ich komme ursprünglich aus St. Burton und habe jetzt die letzten 9 Jahre mit Unterbrechungen in Leoben verbracht. Habe industrielle Umweltschutz und Verfahrenstechnik studiert mit einem Auslandssemester an der RWTH in Aachen und darf jetzt in meiner Doktorarbeit untersuchen, wie man Sortieranlagen, die es gerade gibt, aber auch die Sortieranlagen der Zukunft verbessern können, optimieren können, indem wir Sensoren nutzen, um besser zu verstehen, wie in einer Anlage Prozesse zusammenhängen und wo eigentlich optimale Betriebspunkte liegen, weil gegenwärtig weiß man einfach viel zu wenig drüber, was da wirklich abgeht.
In unserem Vorgespräch, Sabine, hast du gesagt, dass die Anlagen mehr oder weniger Blackboxen sahen und ihr seid hergegangen und habt angefangen, diese zu durchleuchten oder zu schauen, was da drinnen wirklich passiert, wenn was passiert. Was habt ihr denn da herausgefunden, beziehungsweise wie habt ihr sie durchleuchtet?
Falls jemand nicht weiß, was das bedeutet, Blackbox ist im weitesten Sinne ein Begriff dafür, klarzustellen, dass man von einem System eigentlich nicht sehr viel weiß. Also wir kennen das, was in die Anlage reingeht, wir kennen das, was aus der Anlage rauskommt und dazwischen sind ganz viele Fragezeichen. Und die Hypothese, die wir aufgestellt haben, war, dass es Sensoren gibt, die man in der Anlage an verschiedenen Stellen aufhängen kann, um Informationen darüber zu gewinnen, wo geht Material vielleicht verloren, wo gibt es Probleme in der Anlage, gibt es Aggregate, die vielleicht nicht optimal laufen, die man anders einstellen könnte, weil eben in einer Anlage, vielleicht, also in modernen Anlagen, hat man leicht 30, vielleicht sogar 40 verschiedene Maschinen und falls nur eine der Maschinen nicht richtig läuft, dann ist natürlich das Gesamtergebnis der Anlage schlecht oder zumindest nicht so gut, wie es sein könnte. Und da setzen wir an und haben eben in der ersten Runde mal diskutiert, welche verschiedenen Arten von Sensoren gibt es denn, was können die jeweils messen und welche Erkenntnisse könnten wir denn davon abgeleitet nutzen, um eben diese vielen Fragezeichen eins nach dem anderen aufzulösen.
Weil du gerade Sensoren angesprochen hast, welche Sensoren habt ihr denn eingesetzt und welche Informationen kann man denn mit diesen Sensoren dann gewinnen?
Ich könnte jetzt mit sehr vielen Abkürzungen um mich werfen, ich lasse das mal sein. Also es gibt ganz verschiedene Arten von Sensoren. Erstmal welche, mit denen man untersuchen kann, welche Art von Material gerade am Band ist, also am Förderband. Dann gibt es welche, die quasi wie eine Handykamera das Band beobachten und dann kann man zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz identifizieren, welche Objekte das sind, also zum Beispiel eine PET-Flasche auch als PET-Flasche erkennen. Dann gibt es Volumenstromsensoren, die, wie der Name schon sagt, messen, wie viel Volumen ist denn gerade da. Und schlussendlich haben wir dann auch noch mit Sensoren gearbeitet, die Metalle erkennen können, weil Metalle sehr wertvoll sind und sehr gut recycelt werden können und deshalb an manchen Stellen sehr gefragt sind, an anderen Stellen aber zum Problem werden können, weil sie Maschinen kaputt machen können oder vielleicht später im Recycling in weiterführenden Anlagen Probleme machen. Deshalb wollen wir in unseren Kunststoffprodukten zum Beispiel keine Metalle drinnen haben. Da haben wir untersucht, wie so marktübliche Induktionssensoren eben dafür verwendet werden können.
Sabine, du hast gerade vorher gesagt, dass du Leichtverpackungssortieranlagen für deine Doktorarbeit untersucht hast, beziehungsweise durchleuchtet hast. Wie schaut denn so eine Anlage im Groben aus? Also wie funktioniert denn das, wenn da LKW hinfährt, was passiert denn da?
Die Frage ist schon mal ganz spannend, weil das ist gar nicht einheitlich. Also aktuell haben wir in Österreich sehr viele, ich sage jetzt mal ganz charmant, historisch gewachsene Anlagen. Also Leichtverpackungen, das sind ja hauptsächlich Plastikverpackungen, alles, was wir in gelben Sack bzw. in die gelbe Tonne tun dürfen. Da sind aber auch Metallverpackungen dabei, Tetrapack ist da mit drinnen und viele andere Materialien in Wahrheit auch noch. Das heißt, das ist relativ bunt gemischt. Und je nachdem, was mit dem Material später gemacht wird, sind halt historisch die Anlagen unterschiedlich aufgebaut worden und dann immer mal ein bisschen nachgerüstet. Und damit haben wir da in Österreich eine recht spannende Bandbreite von Anlagen, die gar nicht dem entsprechen, was man so im Studium lernt. Es werden jetzt aber mehrere neue Anlagen gebaut und da ist es so, dass das Material eben angeliefert wird und meistens in einem Bunker ist, also erst einmal irgendwo zwischengelagert wird und das Material wird dann in die Anlage eingebracht über einen Radlader oder über einen Kran und dann muss das Material erst einmal vereinzelt werden, heißt das, weil wenn du einen Sack voll Material reinschmeißt, dann können wir es nicht leicht sortieren. Das heißt, diese Säcke müssen wir erst einmal aufmachen und dann wird nach der Größe von den Partikeln sortiert. Das wird mit Sieben gemacht, oft mit Trommelsieben. Und dann gibt es eine 2D-3D-Trennung. Das heißt, alles, was Folien sind und so weiter, kommt weg. Und wir haben dann alles, was irgendwie so stückig ist, also zum Beispiel die Bettflasche, die geht dann weiter in der Anlage. Und dann, auch hier gibt es ganz unterschiedliche Aufbauten, aber wichtige Aggregate sind dann noch die Metallabscheidung, Eisen und Nicht-Eisen. Da ist die Bierdose drin, die Konservendose, das Sprühdeo, was auch immer, alles, was irgendwie metallisch ist, wird da noch rausgeholt. Und dann kommt man spannenderweise zu der sensorbasierten Sortierung, wo dann über Luftdüsen ganz Hightech-mäßig schaut das aus, werden je nach Material die Sachen dann getrennt. Also wir haben dann einen Stoffstrom, wo fast nur noch PET zum Beispiel mit drinnen ist und das wird dann gegebenenfalls noch nachgereinigt, verpresst und kann dann so weitergehen in eine Recyclinganlage. Alles, was Rest ist, kommt dann vielleicht in eine Verbrennung oder in eine weitere Nachsortierung, je nachdem. Also vielleicht in einem ganz einfachen Satz kann man sagen, es gibt die Materialvorbereitung, da wird eben zerkleinert und nach Größe sortiert, Folien abgetrennt und so weiter. Da versucht man am Ende einen 3D-Strom zu haben. In der zweiten Phase trennt man dann die Metalle ab, also Metalle, weil es ein Wertstoff ist, aber auch eben um die Störstoffe abzuscheiden. Und in der dritten Phase wird dann nach verschiedenen Materialien sortiert, eben mit der sensorbasierten Sortierung. Dort könnte man gegebenenfalls dann nach Farbe auch noch sortieren.
Sabine, kannst du uns ein Beispiel nennen, wo die Nutzung von Sensoren eine Anlage verbessert haben oder verbessert können?
Ja, sehr gerne. Wir haben sehr, sehr viele coole Versuchsreihen gemacht in meiner Dissertation. Also ich habe mich viel gespielt und hatte viel Spaß. Eine, die ganz besonders viel Freude gemacht hat, war in einer deutschen Sortieranlage. Dort gibt es ein Trommelsieb, bei dem man, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, wenn man kein Bild dazu hat, da kann man unter dem Trommelsieb ein Förderband nach links und rechts schieben und das entscheidet, wie viel von dem groben Material endet im Grobstrom. Ich habe gehört, es gibt einen Blog, vielleicht können wir dort ein Foto hochladen, für die, die das interessiert, dass man sich das genauer anschauen kann. Ganz einfach gesagt heißt das, wir haben da die Möglichkeit, in der Steuerung auf einen Knopf zu drücken und damit verändert sich, wie viel Material kommt ins Grobgut und wie viel Material kommt ins Feingut. Und das ist schon mal per se eine ganz spannende Funktion. Und die Frage ist jetzt, wo ist die optimale Position für dieses Förderband? Also ist es gescheiter, wenn das weiter links ist oder weiter rechts? Und woher weiß ich, ob das immer gleich ist, je nachdem, wie die Input-Zusammensetzung ist? Weil in einer Anlage kommt nicht immer das gleiche Material an. Wenn das aus unterschiedlichen Gebieten kommt, kann das unterschiedlich sein. Aber wir haben auch Veränderungen übers Jahr hinweg. Also zu Weihnachten, nachdem alle ihre Geschenke ausgepackt haben, werden wir wahrscheinlich einen ganzen Haufen Folien haben. Im Sommer gibt es vielleicht mehr PET-Flaschen, weil die Leute durstig sind. Jetzt ganz grobe Hypothesen hier, das müsste man natürlich prüfen. Aber so kann sich eben auch übers Jahr hinweg die Zusammensetzung ändern. Und damit gibt es nicht die eine optimale Einstellung für alles Material, das jemals ankommt. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir in den beiden Output-Strömen, also Feingut, wo das feine Material vom Sieb ankommt und Grobgut, wo das grobe Material vom Sieb ankommt, einen Sensor hingehängt haben und uns angeschaut haben, wenn wir unterschiedliche Einstellungen für dieses Förderband wählen, also weiter links oder weiter rechts, wie viel Material haben wir jeweils auf den Bändern. Und die Arbeitshypothese war, wenn sich das Material gleichmäßig aufteilt, das heißt, beim Feingut und beim Grobgut ist am Ende ungefähr gleich viel Material da, damit nicht auf der einen Seite das Förderband übervoll ist und auf der anderen Seite ist es quasi leer, sondern wir schauen, dass das ungefähr gleich verteilt ist. Dann tun sich ja alle Aggregate, die später kommen, auch leichter, weil eben keines der Aggregate am Ende überfordert ist. Und jetzt kommen wir zum Clou. Die Hypothese war richtig. Wir haben es geschafft, in dieser Anlage durch unsere kleinen Spaßversuche, die über einen Sommer hinweg in einer Bachelor- und einer Masterarbeit in Kooperation mit Stadler Anlagenbau durchgeführt wurden, haben wir es geschafft, bis zu gerundet 18% an der Produktionsquote zu erhöhen. Und das ist extrem stark. Und die Anlage war so begeistert von den Versuchen, die wir da gemacht haben, dass sie das auch weitergeführt haben. Und daher wird jetzt eben in Kooperation mit Stadler aufbauend auf den Versuchsergebnissen, die ich begleitet habe, wird da jetzt untersucht, wie eine automatische Steuerung in der Realität da ausschauen kann. Und das ist schon sehr lässig. Ich glaube, also es gibt ganz viele Doktorarbeiten, die ganz wertvolle Arbeit machen, aber sagen zu können, ich habe beigetragen dazu, dass ein paar tausend Tonnen Rezyklat mehr im Jahr entstehen, das ist schon sehr, sehr lässig.
Sabine, die Anlage, die ihr verbessert habt mit in den Sommerferien, da habt ihr Sensordaten genutzt und den Stoffstrom überwacht. Gibt es noch andere Bereiche, wo man das einsetzen könnte?
Wie ich am Anfang erklärt habe, gibt es eben ganz verschiedene Arten von Sensoren, die man einsetzen kann. Und welcher der passende ist, ist abhängig davon, was mein Ziel ist. Und mögliche Ziele oder mögliche Gründe, warum man extra Sensoren in einer Anlage nutzen möchte, könnte zum Beispiel sein, neben der Fragestellung, was ist eigentlich die optimale Einstellung von einem einzelnen Aggregat, könnte man sich fragen, wie ist eigentlich mein Gesamtprozess? Also wie ist gerade die Qualität, die am Ende aus der Anlage rauskommt? Ist das gut genug? Entspricht das den Qualitätsansprüchen, die ich mit meinem Abnehmer wahrscheinlich auch vertraglich festgelegt habe? Und so könnte man, das ist unsere Hypothese, in der Zukunft sagen, unterschiedliche Chargen, die aus den Anlagen rauskommen, haben unterschiedliche Label quasi, also unterschiedliche Qualitätspickerl drauf und es gibt dann einen Anlagen-Output Qualität A. Das heißt, der ist super, super rein, da sind fast keine Störstoffe drinnen. Das kann man optimal fürs Recycling nutzen. Also eben diese Qualitätssicherung am Ende der Anlage ist eben auch eine Anwendungsmöglichkeit. Also Anlagensteuerung haben wir gehört, beziehungsweise Steuerung einzelner Aggregate und die Qualitätsüberwachung, die Qualitätssicherung am Ende. Und dann, das ist was, wo man, wenn man nicht so tief drinnen ist im operativen Anlagenbetrieb, was man vielleicht nicht so am Schirm hat, aber in einer Anlage gibt es ganz viele Stillstände und viele davon sind auch notwendig, weil ein Förderband kaputt ist und das muss repariert werden zum Beispiel oder eine Maschine ist verstopft, das müssen wir jetzt freilegen und danach geht es erst wieder weiter. Man stellt sich das vielleicht vor, dass das alles 24/7 wunderbar läuft, aber da kann eben viel auch kaputt gehen und viele Probleme sein. Und da kann man eben zum sogenannten Stoffstrom-Monitoring, also zur Beobachtung des Stoffstroms, Sensoren nutzen, um frühzeitig festzustellen, wenn wir irgendwo zu einem Problem kommen. Also wenn normalerweise immer eine Menge X an einer Stelle an Material durchkommt und plötzlich wird das weniger, dann wird wahrscheinlich irgendwo der Hund drin sein. Und wenn ich das jetzt in meiner Leitwarte früh genug sehe, dann kann ich auf die Suche des Problems gehen und das vielleicht beheben, bevor wir einen größeren Schaden oder einen längeren Stillstand haben. Also somit kann man eben Sensoren nutzen, um den Anlagenablauf zu optimieren, Stillstände minimal zu halten und auch ganz schnell festzustellen, wenn ein Aggregat zum Beispiel ausfällt. Also wenn ich einen Windsichter habe und der soll meine PE-Folien abscheiden und der fällt aus, dann werde ich im Stoffstrom plötzlich viel mehr PE haben, also Folien meistens. Und das fällt vielleicht so im Anlagenbetrieb nicht auf, da laufen nicht ständig über Leute durch und schauen sich jedes Aggregat an. Und wenn ich deshalb in der Leitwarte dann ein Rufzeichen habe, das auftaucht und mir sagt, hoppla, bei dem Stoffstrom ist gerade irgendwas komisch, schaut mal nach, ob da alles rund läuft, dann kann das eben ganz, ganz stark dazu beitragen, dass die Qualität der Output-Fraktionen, die ja am Ende recycelt werden sollen, auch dauerhaft wirklich passt.
Sabine, ist das realistisch, was du da gerade erzählt hast, dass das in der Abfallwirtschaft passiert, weil immerhin ist es Abfall?
Also du spielst schon auf einen sehr validen Punkt an und das ist die Wirtschaftlichkeit. Und natürlich ist das ganz schön teuer, so einen ganzen Haufen extra Sensoren aufzuhängen. Man kriegt riesen Datenmengen, die müssen alle verarbeitet werden. Und da hoffen wir natürlich drauf, dass die Anreize in Zukunft entsprechend sein werden, dass die Recyclingfähigkeit so wichtig ist, dass man da entsprechend auch investiert in den Anlagen. Wir haben aber quasi im Zuge dieses Forschungsprojektes auch ein stabiles zweites Standbein aufgebaut und uns angeschaut, welche Sensordaten gibt es denn schon in den Anlagen und kann man die nutzen? Ich habe vorher erwähnt, es gibt sensorbasierte Sortierer. Das sind Maschinen, die Material erkennen können. Also die können zum Beispiel identifizieren, ist das gerade eine PET, also ist das gerade PET, also zum Beispiel von einer Flasche, oder ist das PE, das könnte zum Beispiel der Stöpsel von einer Flasche sein, oder eine Shampoo-Flasche, also eben die unterschiedlichen Materialien. Und diese Informationen muss dieser sensorbasierte Sortierer aufnehmen, um die Sortierentscheidung treffen zu können. Und wir haben uns gefragt, ob man diese Daten nicht dann genauso nutzen kann, um den Stoffstrom zu beobachten, weil diese Maschine ja offensichtlich den Stoffstrom ganz genau anschaut. Das ist ein bisschen komplizierter als mit externen Sensoren. Man muss da kritisch draufschauen, gegebenenfalls Korrekturfaktoren mitrechnen, aber es ist durchaus möglich. Also nicht in jedem Anwendungsfall, auch nicht für jede Fragestellung. Ich habe am Anfang gesagt, es geht viel darum, okay, was ist mein Ziel und welchen Sensor brauche ich dafür? Aber es ist auf jeden Fall eine sehr kostengünstige Lösung. Und da war eben vor 3 Jahren die Hypothese, dass das möglich sein müsste. Inzwischen weiß ich, dass da gewisse Maschinenhersteller durchaus auch schon dabei sind, die Umsetzbarkeit zu testen. Jetzt kann man sagen, haben die bei uns ganz genau zugehört und das umgesetzt oder sind da mehrere Leute zeitgleich auf ähnliche Ideen gekommen? Das wage ich mich nicht zu entscheiden, aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, was sich da tut. Also es ist mehr als nur eine spannende Idee, sondern es sind auf jeden Fall Themen, die auch von den Maschinenherstellern und Anlagenbetreibern angegangen werden.
Sabine, alles, was du jetzt erzählt hast, also was du während deiner Doktorarbeit gemacht hast, lässt mich glauben, dass du mehr oder weniger Projektleitung gemacht hast, neben der Doktorarbeit oder mit der Doktorarbeit. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass insgesamt 35 Leute dann mit dir, für dich, unter dir gearbeitet haben. Wie lernt man sowas? Hast du das vorher schon kennen? Wie funktioniert das?
Also ich habe tatsächlich nicht nur Projektleitung gemacht, sondern sogar Konsortialführung, was noch einmal anspruchsvoller ist. Also das bedeutet, falls das jemand nicht weiß, dass man nicht nur zuständig ist für alles, was die eigene Firma macht, also in meinem Fall die Uni, sondern dass ich auch verantwortlich bin für das, was alle anderen Unternehmen in dem Projekt machen. Ich habe 6 Projektpartner, also wir sind zu siebt. Die sind auf Österreich und Deutschland verteilt. Und wie du gesagt hast, 35 Leute ungefähr waren es. Und natürlich ist das herausfordernd, weil die sind sehr unterschiedlich, die haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche auch. Also gerade die Firmenpartner haben ja durchaus auch Interessen im Hintergrund, die sie realisiert sehen wollen. Ich habe mit der RWTH Aachen kooperiert, also die waren auch Projektpartner. Das heißt, das war ein zweiter wissenschaftlicher Partner dabei. Das war sehr super. Und trotzdem war das für mich, ich war damals 23, ein ganz schöner Brocken. Also du hast gefragt, ob ich schon alles konnte, glaube ich. Nein. Also das Wichtigste, glaube ich, was ich lernen musste in der Zeit, war Nein sagen, weil man kann nicht immer alle Interessen realisieren, es ist nicht immer alles möglich und so sehr man das möchte, man kann sich nicht zerspragen und irgendwo muss man dann die Abstriche machen und pragmatisch zu sein dabei und ein Nein so zu verpacken, dass die andere Seite nicht enttäuscht oder grantig ist, sondern sagt, ja, das verstehe ich und ich finde deinen Weg gut und ich gehe da mit. Das ist nicht immer so einfach. Wir hatten auch eine große Fluktuation an Personal. Das heißt, sowohl bei uns intern im Haus als auch bei den Projektpartnern haben viele Personen gewechselt. Das heißt, man muss sich auch sehr oft auf neue Persönlichkeiten einstellen. In relativ kurzer Zeit spüren, was ist das für ein Typ Mensch? Was braucht der von mir? Wie können wir am besten kommunizieren? Also da habe ich auf jeden Fall viel gelernt. Also ich glaube, ich habe das Glück, dass ich irgendwie viele Samen in der Vergangenheit schon von anderen Leuten gesetzt wurden, damit ich der ganzen Sache irgendwie gewachsen war. Aber es war auf jeden Fall eine Herausforderung.
Sabine, hat es für dich einen besonderen Moment während deiner Doktorarbeit bzw. des Projektes gegeben? Irgendeinen Schwank oder irgendwas, was toll war oder irgendwas, was du uns erzählen möchtest?
Das ist gar nicht so leicht, weil natürlich in so 3,5 Jahren passiert neben allen Herausforderungen auch wirklich viel Cooles. Ich denke an voll viele Konferenzen, wo ich war, die richtig lässig waren, wo ich unglaublich coole Leute kennengelernt habe, wo ich präsentieren durfte, an was ich arbeite und dann super cooles Feedback gekommen ist und coole Diskussionen. Also das war auf jeden Fall super lässig, aber ich glaube, das Schönste war tatsächlich die allerletzte große Versuchsreihe, die wir gemacht haben. Das war in Slowenien und ich glaube, das war am schönsten, weil ich einfach schon komplett abgehärtet war. Also alles, was schief geht, hat mich nicht mehr gestresst. Die ganze Vorbereitung ist quasi so nebenbei passiert, weil ich habe so viele andere Sachen zu tun gehabt. Da habe ich mich jetzt nicht mehr so reinsteigern können in das. Und ich war ja auch schon geübt, also alles halb so schlimm. Und dann waren wir dort vor Ort und ich habe gemeinsam mit einer Kollegin von Stadler, der Annika Ludes und meinem damaligen Masterstudenten, dem Alexander Weber, wir waren quasi so das Kernteam, das die ganze Versuchsleitung entwickelt hat. Und vor Ort waren dann auch andere Projektpartner noch da. Und es war total lustig, es war voll schön, es war natürlich anstrengend, es war Sommer und super heiß. Und aus Sicherheitsgründen habe ich entschieden, dass wir nicht so wie sonst 8+ Stunden machen können, was ja durchaus üblich ist, sondern dass wir einfach spätestens nach 6 Stunden den operativen Versuchsablauf beenden müssen, weil sonst die Unfallgefahr zu groß ist. Was aber auch bedeutet hat, dass wir am Nachmittag fertig waren und es hatte halt 40 Grad und wir waren alle komplett verschwitzt und hatten keine Konzentration, jetzt direkt in die Datenauswertung zu gehen. Also sind wir ganz in der Nähe vom Hotel, war ein See, sind wir da hingefahren und ins Wasser gehüpft. Da waren noch 2 liebe KollegInnen von mir dabei, der Nikolai Kuhn und die Hanna Stepanovic. Die waren, also kannte ich damals beide noch nicht so gut. Und man kann auf jeden Fall sagen, nach dieser Versuchsreihe waren wir alle richtig gut zusammengeschweißt. Also es hat sich angefühlt wie Kurzurlaub, bei dem man halt nebenbei 60 Stunden arbeitet. Und die Versuchsergebnisse waren richtig cool. Es ist im Endeffekt, ich meine, es ist nicht alles glatt gelaufen, aber die Ergebnisse sind sehr, sehr gut nutzbar. Und gleichzeitig hat man eine voll schöne Zeit gehabt. Und das hat auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, dass man eben mit jeder Herausforderung, die man macht, wächst man. Und wenn man nicht jedes Mal versucht, wenn man was Neues macht, was noch viel, viel komplizierteres oder viel Ärgeres anzugehen, sondern einfach was Ähnliches noch einmal macht, dann merkt man erst, wie viel man gewachsen ist und wie viel leichter es einem fällt im Vergleich zum ersten Versuch.
Das war ein sehr netter Schwank von dir, Sabine. Vielen Dank dafür. Ich möchte mich bei dir bedanken für das Interview und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön, dir auch.
Danke.
Ciao.
Baba.